Navi on Air, Episode 34, NaviKey.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas, servus.
Ja, aber wer jetzt um die Weihnachtszeit draußen war, der hat eventuell etwas Schwierigkeiten gehabt, wenn er ein Garmin-Gerät genutzt hat.
Ja, es gab da ein Problem, wobei das war nicht Garmin-spezifisch, sondern es waren anscheinend alle GPS-Chips von Sony, wie man munkelt, betroffen. Irgendwie ein klassisches Jahreswechselproblem. Also pünktlich am 1. Januar waren die sogenannten EPO-Daten abgelaufen. Mhm. Seitdem wissen jetzt auch deutlich mehr Leute, dass EPO nicht nur ein Doping für den Körper ist, sondern auch Doping fürs GPS-Gerät. Denn in diesen Dateien wird dem GPS-Gerät quasi verraten, wann die Satelliten wo stehen, und dadurch kann er sie dann schneller finden. Und wenn diese Datei, wie jetzt geschehen, nicht aktuell ist, dann weiß er nicht, wo da was zu suchen ist, und dann dauert einfach der GPS-Fix deutlich länger.
Wem ist das denn aufgefallen?
Oh, ich weiß gar nicht wem als Ersten. Auf jeden Fall waren dann irgendwann rund um den 1. Januar waren die Foren voll. Also mir ist es bei einer Testfahrt am 1. Januar auch aufgefallen. Ich habe gedacht, naja, was soll's, das Gerät lag irgendwie schon lange in der Schublade. Wahrscheinlich hatte ich's ja irgendwie weit weg das letzte Mal im Betrieb, und naja, das kann ja schon mal vorkommen. Also ich habe es gemerkt, ich war betroffen, ich habe dem aber erstmal keine große Beachtung geschenkt.
Eigentlich wird der Almanach ja nachgeladen, das braucht nur seine Zeit lang und dann sollte das ja wieder laufen.
Ja, der Almanach, der über die Satelliten kommt, der hat auch funktioniert. Es ging nur um diese vorher per Internet synchronisierten Almanach-Daten oder eben EPO-Daten, die per Sync zum Beispiel mit Garmin Express auf deinem Garmin schon abgelegt sind.
Und warum waren dann nur diese Sony-Chips betroffen?
Ich weiß nicht, wer diese EPO-Daten erzeugt. Vielleicht werden die von Sony erzeugt oder für Sony. Also ich hatte auch einen Garmin Oregon, hatte ich. Der war überhaupt nicht betroffen. Also der hatte auch während mein 1030 Plus noch gesagt hat, EPO abgelaufen, hatte der Oregon EPO aktuell.
Mhm. Also dann sollten wir vielleicht nochmal nachforschen für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, was da jetzt hintersteckt. Dass die Daten von Sony erzeugt werden, glaube ich nicht, sondern das ist meines Erachtens irgendein technisches Vertriebsproblem. Aber vielleicht, ja, möchte es jemand dann nochmal in Gänze und in der Tiefe wissen.
Ja, und also wichtig bei dem ganzen Thema, es war nicht nur Garmin betroffen, es waren auch die Suunto-Uhren betroffen, es war Polar betroffen, also ganz viele. Und eigentlich das, was bei allen übereinstimmend drin war, war eben dieser GPS-Chipsatz von Sony. Ich bin dann auch am 2. Januar mal mit dem Wahoo raus und da war es kein Thema.
Ja, aber um bei Garmin vielleicht zu bleiben, wir haben ja eine Nachricht bekommen, dass das internationale Rettungszentrum GEOS von Garmin finanziell mehrheitlich übernommen wurde. Hast du das gehört?
Habe ich gehört, also auf Deutsch gesagt, sie haben es gekauft.
Ja. Ja, und das fand ich schon, muss ich sagen, einen guten Coup, weil Garmin hat ja in seinen Geräten mehr und mehr diese InReach-Technologie verbaut und bietet das jetzt an. Macht also absolut Sinn, das auf der einen Seite hardwaretechnisch weiter auszudehnen, auf der anderen Seite ja den Service im Hintergrund auszubauen. Ob man damit jetzt viel Geld machen kann, weiß ich jetzt so nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das Ganze nochmal weiter Fuß fasst. Und was mir sich so spiegelt, auch im Privatanwenderbereich und im semi-privaten Bereich, glaube ich, dass da die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen durchaus steigen kann.
Absolut. Also jeder, der sozusagen alleine irgendwelche Touren macht und man muss da jetzt wirklich auch mal sagen, das ist nicht nur für die Himalaya-Tracking-Tour geeignet, sondern auch im Bayerischen Wald oder irgendwo in den Alpen. Es ist ganz schnell, dass du mal an der Stelle bist, wo kein Handymast mehr da ist. Und so kannst du dann eben Hilfe holen. Und das Geos Center, um das mal kurz zu erläutern, das ist ja, ja quasi die Notrufzentrale, die dann in Texas, ich habe mal gehört, sie sitzen in einem alten Atombunker aus kalten Kriegstagen. Ui. Also da kann alles passieren, die überleben sozusagen weiter und können weiterhin für Rettung sorgen und die organisieren dann von dort aus die Bergung und Rettungsmaßnahmen vor Ort.
Das wird nochmal interessant sein, wie das weitergeht. Es gibt jetzt aber auch noch ein paar Kleinigkeiten zu berichten von Zubehörgeschichten und ich vermute mal, dass du wieder Pakete bekommen hast.
Ja, bevor wir zu den Paketen kommen, noch mal ganz kurz zurück. Da kam nämlich auch die Frage beim GEOS, da gibt es doch auch andere Anbieter. Und ich habe mich bei denen mal, beziehungsweise nicht Anbieter, sondern Kunden von diesem GEOS Rettungscenter, also der Spot und auch der A-Life Dienst, die nutzen ja diese Rettungszentrale und da habe ich die Info zurückbekommen, dass weiterhin auch Nicht-Garmin-Kunden weiter auf den Service zugreifen können.
Also ja, gut, davon bin ich ausgegangen, sonst macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, sich da nur dem Garmin-System zu widmen, sondern dass Garmin das öffnet und ich sag mal so ein Amazon-Modell, dass dann die Dienstleistung zentral geboten wird und man dann natürlich für Partnerbetriebe dankbar ist, die das Ganze füttern.
Ja gut, aber auf die Art und Weise hättest du auch ganz schnell mal deine Mitbewerber loswerden können, wenn du ihnen die Rettungszentrale wegziehst, weil dann wäre ein Spot und ein A-Life wären dann quasi morgen fast sinnlos geworden.
Das ist richtig, aber ich denke mal auf der anderen Seite, es macht wiederum nicht so einen Sinn, dass die Leute jetzt nur noch Garmin-Geräte kaufen müssen und über dieses Zentrum dann abgewickelt werden, dann wäre wahrscheinlich schnell ein anderes Zentrum da. Also es sind ja verschiedene Szenarien denkbar. Also ich glaube, so wie es Garmin gemacht hat, macht es eigentlich den meisten Sinn.
Ja, absolut. Gut, nur noch mal da als Information rein.
Ja, Päckchen.
Päckchen, ja, bei mir kam ein Langhaarschneider an.
Also sozusagen das passende Geschenk zur Corona-Zeit.
Ja, von wegen Geschenk, das musste ich selber bezahlen. Und ja, also genau, Corona-Problematik, drum das Paket mit einem Langhaarschneider.
So, und jetzt verrätst du uns, was das mit dem Thema Smart Edges zu tun hat.
Gar nichts, aber du wolltest wissen, welche Pakete bei mir angekommen sind.
Okay, sehr gut. Das schneiden wir jetzt demnächst wieder raus. Aber ich glaube, da kam doch noch was an bei dir.
Ja, es kam noch ein Paket an und zwar von der Firma Alpina und drinnen war ein neuer Fahrradhelm und die Besonderheit daran ist, dass der einen Crash-Sensor im Helm integriert hat von der Firma Toxen. Mhm. Also so ein kleines Startup aus dem Südwesten der Republik. Und den Toxensensor habe ich ja schon mal als Nachrüstvariante bei mir auf dem Blog getestet und jetzt eben konnte Toxen ein paar Partner aus dem Helmbereich gewinnen und jetzt gibt es den Sensor auch direkt im Helm.
Ja, das ist ja schon mal schön. Das wirst du dann mit Sicherheit auch nochmal austesten. Aber es gibt ja auch noch neue Halterungen.
Ja, aber da ist noch kein Päckchen gekommen, weil sie sind einfach noch nicht ganz fertig. SP Connect hat neue Halterungen für Smartphones vorgestellt. Zum einen, also wenig spannend und überraschend, es gibt halt jetzt auch das Case fürs neue iPhone 12. Kommt halt demnächst irgendwann, okay. dann haben sie für die ganzen Leute, die ein Smartphone haben, wo es keine Hülle gibt, haben sie eine Universal-Handy-Halterung gebastelt. Das heißt, da kann man jedes beliebige Telefon dann reinklemmen, sage ich mal, mittelspannend.
Ja, das hatten sie ja schon. Die Frage ist, ob das besser ist als das vorherige Teil.
Na, sie hatten vorher diese Klebevariante zum auf das Telefon draufkleben. Und jetzt gibt's halt eine, ja, klassische Klemmbackenhalterung, die hinten drauf dann das SP Connect System hat.
Jetzt muss ich sagen, die habe ich schon.
Hä?
Ja. Da staunst du, was? Nein, von SP Connect habe ich schon so eine Universalhalterung. Vielleicht gibt es das in einer neuen Variante, aber ich habe, wie gesagt, so ein Ding schon. Die fand ich jetzt nicht ganz so prall, aber da können wir uns dann mal nach dem Test drüber unterhalten.
Ach, du meinst diese Tasche, diese Hülle?
Nein, die Klemmhalterung.
Muss ich mir mal angucken. Aber gut, ja. Schauen wir dann weiter. Was haben sie noch vorgestellt? Dann gibt es neue Fahrradbasishalterungen. Also sowas fürs Mountainbike ist ganz spannend, finde ich. Schick aus Aluminium, was ziemlich zentral das Telefon dann auch über dem Vorbau hält und eben für Mountainbike und Gravelbike mit Stoßdämpfer noch eingebaut, dass die Erschütterungen nicht voll ans Telefon weitergegeben werden.
Ja, das klingt doch wiederum sehr schön Hightech-orientiert, sowas freut uns ja immer.
Genau, ist nicht ganz billig, das Ding aus Alu kostet dann gleich mal 50 Euro.
Ja, das sind wir ja von diesen Profi-Smartphone-Halterungskollegen gewohnt, aber sagen wir mal so, wenn es funktioniert und die wertvollen Teile schützt, ist es das auch wert.
So ist es. Und dann finde ich eigentlich mit am spannendsten an der Neuheit, es gibt jetzt Adapter für Garmin und für Wahoo. Das heißt, du hast ein kleines Stück Kunststoff, klemmst das in die SP-Connect-Basis rein. Ich habe auch extra noch mal beim Hersteller nachgefragt. Ja, es funktioniert in jeder Basishalterung. Mhm. Und dann kannst du da drauf deinen Wahoo oder deinen Garmin einfach so befestigen. Mhm. Also du brauchst künftig nur noch eine Halterung und kannst dich dann entscheiden, fahre ich mit dem GPS-Gerät oder fahre ich mit dem Smartphone.
Das finde ich sinnvoll. Das finde ich wirklich gut.
Und das Teil kostet einen Zehner und soll dann noch im Februar oder März im Handel erscheinen.
Ja, Matthias, wir haben jetzt einen Gast bei uns. Heute haben wir als Thema Naviki und freuen uns, dass Achim Hennecke von Naviki bei uns ist. Hallo Achim.
Ja, hallo Thomas, hallo Matthias.
Grüß dich, servus.
Achim, Naviki ist jetzt nicht ganz so bekannt wie Komoot vielleicht, aber dafür deutlich älter, erfahrener, sage ich jetzt mal so. Und das ist für uns ganz spannend, nochmal zu erfahren, wie ist es eigentlich mit Naviki gestartet? Was verbirgt sich eigentlich hinter Naviki? Wer sind die Köpfe dahinter? Und vielleicht kannst du natürlich auch mal mit dir anfangen. Was machst du dabei? Du bist meines Wissens von Anfang an dabei gewesen, hast das Ganze mit aus der Taufe gehoben und natürlich deswegen für uns spannend als Interviewgast. Also klär uns mal ein bisschen auf, was Naviki eigentlich ist und wie es begann.
Wir haben mal losgelegt als ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt an der FH Münster. Da ging es um Technologien, die teilweise auch heute noch unter der Haube von Naviki sind und die damals sehr innovativ waren und auch bis heute teilweise noch innovativ sind. Es ging eigentlich um so eine, sagen wir mal, Basisforschungsarbeit. Und wir haben uns dann aber gleichzeitig auch Gedanken darüber gemacht, was wir mit diesen algorithmischen Dingen anstellen können, weil wir eben das Ganze am Fachbereich eben für Software Engineering aufgezogen haben. Und sind alle Fahrradenthusiasten, also meine Wenigkeit und die beiden Mitgründer und Kollegen, der Sven und der Gernot. Wir haben dann eben für den Fahrradbereich einen sehr schönen Anwendungsfall gesehen, für das, was wir hier an Basistechnologie sozusagen erforscht und entwickelt haben und haben dann mit Naviki ziemlich früh losgelegt und zunächst mal so eine Plattform zum Hochladen und Runterladen von Routen geschaffen und dann auch relativ früh mit Routenplanung auch angefangen.
Naviki ist ja eine App, ne? Naviki gibt es für iOS und für Android. Und Naviki ist ein Portal. wo man Strecken finden kann, Routen raufladen kann. Also im Prinzip sage ich mal so was, das, was Komoot leistet und Autoactive, so das kann Naviki auch. Aber ihr kommt ja eben aus einer ganz anderen Ecke. Das heißt, ihr habt jetzt geforscht. Das war ja nicht jetzt die Forschung zu einer App oder zu einem Portal, sondern was wolltet ihr eigentlich machen?
Es ging da so um Algorithmen, die eher an der Oberfläche nicht so direkt zu sehen sind. Und zwar darum, dass wir damals den Versuch unternommen haben, die Routen, die von verschiedensten Menschen aufgezeichnet werden, zu sammeln und dann daraus automatisch ein routingfähiges Netz zu generieren, das auch bestimmte bewertende Aussagen über die Qualität verschiedener Streckenabschnitte beinhaltet und automatisch generiert. So nach dem Motto, da wo viele Leute freiwillig mit dem Fahrrad rumfahren, da muss es also besonders attraktiv sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und da, wo das nicht der Fall ist, ist es offenbar nicht so toll. Und entsprechend haben wir dann eben dadurch eine Routenplanung ermöglicht. Das war zu einer Zeit, in der es OpenStreetMap noch nicht so richtig gab, beziehungsweise zu einer Zeit, zu der OpenStreetMap noch sehr gering nur verbreitet war und man nur, sagen wir mal, in bestimmten eher urbanen Gegenden vernünftige OSM-Kartenabdeckung hatte. Also das war damals auch noch in den Kinderschuhen und ließ sich damals noch nicht nutzen für das Routing, so wie wir das heute tun.
Euer Ansatz ging jetzt komplett noch vor OSM. Also ihr habt jetzt OpenStreetMap gar nicht benutzt.
Vor OSM. Und OSM hat dann aber derart an Fahrt aufgenommen und eine derart gute und auch flächendeckende Qualität inzwischen im Angebot, sodass wir auch auf OSM-Daten im Moment zurückgreifen.
Dann habt ihr so eine Art Strava-Effekt erhofft, also so eine Art Heatmap.
So könnte man es erklären, genau. Wobei es uns weniger um das Visuelle ging, also weniger darum, was sieht man da jetzt auf einer Karte, sondern, wie ich eben schon sagte, es ging sozusagen um die Musik unter der Haube, dass wir eben versucht haben, entsprechend dann Auskünfte zu geben anhand der Befunde, die wir eben über eine starke oder weniger starke Nutzung von Streckenabschnitten hatten. Nach diesem Blick zurück in die Geschichte vielleicht mal eben sagen, was machen wir eigentlich heute, was ist Naviki und wofür steht das? Also wir sind in der Tat, wie du eben schon erwähntest, verfügbar als App für Android und insbesondere Fahrradroutenplanung für ganz unterschiedliche Fahrzeuge. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen im Detail. Also wir machen die Planung, wir machen die Begleitung während der Fahrt, bieten also Navigation mit Navigationsanweisungen gesprochen und auch auf dem Display mit Richtungspfeilen und so. Und wir ermöglichen eine sehr schöne Dokumentation auch der Fahrtaktivitäten. Ich kann also im Nachgang sehr schön sehen, was ich unternommen habe, meine Fahrt nochmal nachvollziehen, auf der Karte angucken und mittlerweile auch in so Heatmaps anschauen, wo ich also sehen kann, was habe ich jetzt innerhalb der letzten Woche gemacht, was habe ich innerhalb der letzten 4 Wochen gemacht, was habe ich innerhalb des letzten Jahres oder während meiner gesamten Zeit mit Naviki so getan. Und das Ganze lässt sich oder ist auch schön flankiert in den Apps mit entsprechenden statistischen Daten, die ganz interessant und schön anzuschauen sind.
Genau. Und vielleicht mal so also ganz plakativ, was unterscheidet euch von den bekannten Playern wie Komoot oder Autoactive?
Ja, da würde ich sagen, also zunächst mal sind wir ganz klar ein Fahrradportal, beziehungsweise machen Fahrrad-Apps. Wir haben also den klaren Schwerpunkt auf den Fahrradbereich und da dann aber wiederum durchaus differenziert nach Alltag, Freizeit, Mountainbike, Rennrad und auch S-Pedelec. Sind also ganz klar eine Fahrrad-App, das sagen wir. Und ich glaube, das unterscheidet uns von einigen anderen, die ja dann versuchen, so den ganzen Outdoor-Bereich, sag ich mal, abzudecken und dann eben auch das Wandern beispielsweise zu integrieren. Also einerseits fahrradspezialisiert, andererseits kann man, glaube ich, sagen, wir sind sehr schnörkellos oder vergleichsweise schnörkellos und auch einfach, dadurch leicht zu nutzen mit unseren Plattformen, also den Apps und auch der Webseite, bieten, wie eben schon gesagt, alles fürs Fahrrad, für die Phase vor der Fahrt, in der ich mich orientiere und plane, während der Fahrt also die Navigation und nach der Fahrt die Dokumentation. Und ich glaube, man kann auch sagen, was bei uns einen Unterschied ausmacht im Vergleich zu denen, die du eben genannt hast, Thomas, ist, dass wir auch den Alltagsbezug ganz klar in den Vordergrund stellen und jetzt das Fahrradfahren nicht unbedingt so darstellen wie wenn ich aufs Fahrrad steige, dann begebe ich mich in ein Abenteuer oder dann hat das sowas mit Outdoor oder insbesondere mit Freizeitaktivität zu tun, sondern wir haben eher so die Philosophie, dass wir sagen, das Fahrrad ist ein ganz klares Verkehrsmittel und ein sehr ernstzunehmendes und auch wichtiges und immer wichtiger werdenderes Verkehrsmittel. Und wir möchten das Fahrradfahren in dieser Funktion insbesondere unterstützen und die ganze Angelegenheit nicht so darstellen, als sei das eine Outdoor-Aktivität oder gar ein Abenteuer, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, sondern wir wollen die Alltagsmobilität auch ganz klar fördern. Und da haben wir auch einen, sagen wir mal, verkehrspolitischen oder einen gesellschaftlichen Anspruch, den wir durchaus verfolgen.
Ihr habt ja auch einige Partnerprojekte dann durchgezogen. In Dänemark seid ihr ja gewählt worden, also von den aktiven dänischen Touristikern, und die sagen, wenn ihr in Dänemark Fahrradrouten haben wollt, dann läuft das über Navicki.
Das, was du ansprichst, ist etwas, was wir heute machen als, sagen wir mal, als Auftrag von Denmark by Bike. Das sind in der Tat diejenigen, die sich in Dänemark um den Fahrradtourismus kümmern, beziehungsweise insbesondere darum kümmern, das, was es an offiziellen Routen in Dänemark gibt, gut darzustellen. Und da ist es eben so, dass wir für Denmark by Bike eine webbasierte Plattform zurzeit entwickeln, bei der es eben darum geht, sämtliche Routen darzustellen, die in Dänemark besonders empfehlenswert sind. Das Ganze auch angereichert um diverse Metadaten, Points of Interest, natürlich Text- und Bildmaterial. Und Denmark by Bike nutzt diese Informationen insbesondere auch dazu, die regionalspezifischen Tourismusorganisationen, die es in Dänemark gibt, mit der Möglichkeit auszustatten, die jeweiligen Routen eben gut im Web darzustellen. Dafür haben wir so ein spezielles Widget entwickelt, dass man sich ganz einfach in Webseiten einbetten kann, so ähnlich wie ich YouTube-Filme einbetten kann, mit einem Code, den man dann abholen kann auf der Navicki-Seite von Denmark by Bike. Navicki-Seite von Denmark by Bike heißt, dass wir sozusagen Navicki-Technologie nutzen und im Sinne einer White-Label-Lösung zur Verfügung stellen für diesen Partner, sodass das Ganze dann eben aussieht wie ein Portal von Denmark by Bike mit Fahrradrouten drauf. Und unter der Haube läuft die Navicki-Technologie.
Also White Label heißt eben, Navicki wird jetzt nicht deutlich sichtbar, sondern es heißt Denmark by Bike, aber darunter ist dann eben Navicki, wie du schon da.
Genau, Navicki wird durchaus sichtbar und das ist auch gut so, weil das Ganze ja auch eng mit der Navicki-App korrespondiert und die Navicki-Cloud nutzt, um Routen zu synchronisieren, die ich da auf dieser Webseite entdecke und mir dann dort merken oder speichern kann, sodass ich sie direkt in der Navicki-App vorfinde. Deshalb macht das auch Sinn, sagen wir mal, so einen gewissen Navicki-Geruch dort auch zu verströmen, aber insgesamt steht da Denmark by Bike im Vordergrund. Genau, und das ist eine schöne Kooperation, die wir haben, denn wir sind ja insgesamt, sagen wir mal, bei Endnutzerinnen und Nutzern aktiv und beliebt, aber haben auch quasi so eine B2B, also Geschäftskunden-Sparte, wenn man so will, und machen auch einiges eben für Partner.
Ihr habt mit 3 Leuten gestartet. Ihr habt jetzt nicht, ich sage jetzt mal, so einen Riesenladen wie Komoot Outdoor Active mit 60 Entwicklern oder verschiedensten Business Cases, also Angeboten für irgendjemand. Aber wovon lebt ihr eigentlich?
Ja, wir haben schon verschiedene Business Cases und Angebote für verschiedene Player, das kann man schon sagen.
Okay.
Wir sind ja zum Beispiel auch unterwegs im Bereich Konnektivität, machen für Derby Cycle, also immerhin einen der größten europäischen Fahrradhersteller, eine App speziell fürs E-Bike. Oder wir haben einen Bereich, den nennen wir Navicki-Wettbewerbe. Da bieten wir es also unterschiedlichsten Playern von Unternehmen über Kommunen und Regionen bis hin zu Hochschulen an, Fahrradwettbewerbe durchzuführen. Das hat beispielsweise Volkswagen genutzt für sein Stammwerk in Wolfsburg, wo die tatsächlich richtig ernsthaft was dafür tun wollen, dass sie den Radverkehr fördern, weil sie doch einiges an Stress haben mit den Stoßzeiten und Pendelverkehr rund ums Werk herum. Und da hat man also selbst bei Volkswagen dann die Initiative ergriffen, den Radverkehr zu fördern, und hat das mit Hilfe von Navicki auch versucht. Da haben wir also mehrere dieser besagten Wettbewerbe schon durchgeführt. Genauso wie eben für verschiedene Kommunen und Regionen in ganz Europa, jetzt demnächst wieder für die Metropolregion Lille, Nordostfrankreich oder für verschiedene Städte. Und wir machen eine weltweite Challenge für Hochschulen. Das Ganze nennt sich Academic Bicycle Challenge. Da haben schon über 60 Hochschulen von der ganzen Welt, von allen Kontinenten teilgenommen.
Also ich kenne ja da vor allen Dingen die Geschichte mit, du hast schon angesprochen, Derby Cycle, also das Kalkofrad, damals noch mit dem Impulsantrieb. Da steckt ja dann Navigitechnik dahinter.
Da steckt auch heute noch Navigitechnik dahinter. Ne? Die App gibt es ja auch noch. Das Ganze ist jetzt, sagen wir mal, bei Derby nicht so ganz oben auf der Liste mehr mit dem Impulsantrieb. Aber da sind wir weiterhin im Geschäft und halten eben diese Impuls-App auch vor.
Okay. Wobei da war ja dann immer das Problem, dass man zwar irgendwie kommuniziert bekommen hat, ja, es ist Navigi, aber das Problem war ja, du konntest dich nicht mit deinem bestehenden Navigi-Account irgendwie verbinden und synchronisieren.
Ja, da muss ich dich korrigieren, Matthias. Es ist also so, dass du den Navigi-Account sehr wohl in der Impuls-App nutzen kannst. Das Ganze korrespondiert also wunderbar miteinander. Du kannst sogar die Navigi-App haben und die Impuls-App haben und mal diese und mal jene nutzen. Beide laufen mit dem Navigi-Account zusammen. Und so kannst du beispielsweise Routen auf der Navigi-Webseite navigi.org planen. Und wenn du mit dem gleichen Account in der Impuls-App angemeldet bist, siehst du die geplante Route dann automatisch in der Impuls-App. Mhm. Oder umgekehrt ist es so, wenn du mit der Impuls-App unterwegs bist und etwas aufzeichnest und angemeldet bist und dann im Web auch angemeldet bist auf navigi.org, dann siehst du die mit Impuls aufgezeichneten Routen im Web. Also das funktioniert schon.
Mit welcher Kombination setzt Kalkoff Derby Cycle jetzt überhaupt noch Navigi ein? Was haben die im Moment überhaupt dann?
Der Impulsantrieb, was jetzt die Hardware betrifft, wird jetzt ja nicht mehr weiter produziert. Es ist aber natürlich so, dass die Flotte mit dem Antrieb, wenn man so will, dass die noch draußen auf der Straße ist. Und natürlich ist es so, dass es dann entsprechend also dieses System noch gibt.
Muss man sich eigentlich jetzt auf diese ganzen internen Protokoll-Elektronik-Geschichten eines Herstellers, eines Antriebsherstellers einlassen oder kann man auch eine App auf den Markt bringen, die jetzt für ein E-Bike funktioniert, navigationsmäßig funktioniert und auch die anderen Daten noch anzeigt? Klappt das oder ist das ein unverhältnismäßig großer Entwicklungsaufwand?
Also es ist so, dass wir das bisher nicht betrieben haben, sowas wie so eine generische Schnittstelle in die Welt zu setzen, an die sich alle E-Bikes andocken können, sondern wenn wir in diesem Bereich aktiv geworden sind, dann haben wir jeweils auch mit den Herstellern gesprochen und uns sozusagen offiziell darauf verständigt, dass wir da die Systeme zusammenbringen.
Ich würde es genau ein bisschen genauer wissen. Also eine App zu entwickeln, das ist ja schon die Herausforderung, das zu pflegen. Da braucht man schon einiges Potenzial dazu, das Ganze an die laufenden Betriebssysteme anzupassen. Aber dann nochmal den Punkt draufzusetzen, jetzt das für eine E-Bike-Navigation tauglich zu machen. Ist das ein Riesenaufwand, wofür man quasi noch einen Entwickler einstellen muss, also wo man dann im sechsstelligen Bereich sind, erstmal Entwicklungskosten zu bezahlen? Oder ist das eher machbar? Und ich frage mich einfach dahinter, warum gibt es sowas nicht häufiger?
Die Hardwarehersteller, also wenn ihr zum Beispiel Bosch ansprichst oder auch andere, die müssen das wollen. Ne? Die müssen ja sozusagen die Tür aufmachen zu ihrem System und sagen, jawohl, wenn jetzt jemand wie wir mit einer App kommt, dann soll diese App in der Lage sein, mein System mit meinem Display auf dem E-Bike mit Informationen zu beliefern, also beispielsweise mit Navigationsanweisungen oder so. Das heißt also, da ist auf jeden Fall schon mal die Bereitschaft der Hardwarehersteller Voraussetzung. Für uns ist so etwas machbar. Bei uns ist es auch so, dass das Navigi von vornherein darauf ausgelegt ist, auch mit so anderen Systemen, also wie beispielsweise mit einem E-Bike zu interagieren und Navigationsanweisungen dann eben an solche Systeme zu schicken oder auch, sagen wir mal, insgesamt die Rolle des Bordcomputers zu übernehmen. Das Ganze ist mit Aufwand verbunden, um jetzt nochmal ganz konkret auf deine Frage einzugehen, klar. Aber der ist jetzt, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig dramatisch, dass das nicht leistbar wäre.
Also jetzt habt ihr ja auch noch ein paar Besonderheiten. Und mit Matthias habe ich mir auch schon das Stichwort S-Pedelec-Routen notiert. Matthias, da willst du, glaube ich, noch was zu fragen.
Ja, dass du vielleicht uns da mal einen Überblick dazu geben kannst, wie denn da der Stand für diese doch in Deutschland exotischen Fahrräder denn aktuell ist.
Es gibt tatsächlich sehr wenige, ne? Das meinst du mit exotisch, ne?
Genau, weil es ist einfach eine bescheuerte Rechtssituation, die wir haben. Und das ist halt der Unterschied zur Schweiz. Und mit jedem Fahrradhersteller, mit dem du sprichst, der sagt ja, nur wegen dieser bescheuerten Rechtslage fliegt das Thema S-Pedelec bei uns in Deutschland einfach nicht. Weil du darfst einfach nicht auf den Radweg, außer ja, es explizit freigegeben.
Finde ich gut, dass du das sagst, weil das finde ich auch und das ist, kann man ja auch sagen, verkehrspolitisch wirklich bedauerlich, ne, dass man da diese tolle Technik an dieser Stelle so ausbremst im wahrsten Sinne des Wortes und eben nicht auf die Fahrradwege lässt, wo es mit Sicherheit attraktiver wäre. Man könnte ja sogar noch differenzieren und sagen, hier ist ein Fahrradweg, der ist jetzt wirklich zu eng oder so, da halte ich die dann mal raus, die S-Pedelecs. Dafür würde ich sagen, könnte man ja auch nochmal ein extra Schild spendieren oder eine extra Regel spendieren. Also finde ich so wirklich auch sehr bedauerlich.
Wenn es wenigstens ein Ausbremsen wäre, dann ist ja okay. Ich sage ja immer, dass das Beispiel, ich darf mit meinem Porsche, mit dem ich 300 fahren kann, darf ich ja auch mit 7 km/h durch die Spielstraße fahren. Also warum soll ich dann mit meinem S-Pedelec, das ist ja immer der Glaube, dass das immer 45 fährt. Nein, er unterstützt nur bis 45. Und dann muss ich halt auf dem normalen Radweg 25 fahren.
Also man sieht schon, wenn man mal drüber nachdenkt, fallen einem Lösungen ein. Und du hast auch recht, also eigentlich ist es ja nicht nur ein Ausbremsen, sondern quasi ein Luftablassen. Ne? Hoffentlich hört Andreas Scheuer Navi on Air.
Sehr gut, ja.
Aber der hat glaube ich, gerade sowieso andere Probleme.
Was für uns ja interessant ist, wie geht man datentechnisch damit um? Weil ihr nutzt ja auch OpenStreetMap, da sind dann die Radwege hinterlegt und dann kann man sagen, okay, ihr macht jetzt ein Routing und wenn man S-Pedelec einstellt, dann werden diese Fahrzeuge dann nicht auf die Radwege gelenkt, sondern müssen dann Straße fahren. Das ist da so richtig, ne?
Genau, also S-Pedelecs sind ja Kraftfahrzeuge, rechtlich gesehen. Und insofern haben die auf Kraftfahrzeug geeigneten Fahrbahnen zu fahren. Dazu gehören nicht die Fahrradwege. Und insofern ist es leider, sage ich jetzt nochmal, insofern ist es leider so, dass wir eben die Fahrradwege weglassen beim S-Pedelec-Routing und dann eben das Straßennetz zugrunde legen und auf dem Straßennetz beziehungsweise auf dem Kfz-Straßennetz, muss ich jetzt präziserweise sagen, auf diesem Netz dann eben die für das Fahrrad beziehungsweise S-Pedelec ideale Route suchen. Und da geht es dann beispielsweise darum, dass man dem Routing-Algorithmus beibringt, dass er nicht die aus Fahrradperspektive unangenehmsten Straßen nimmt, sondern tendenziell die etwas ruhigeren, aber dennoch direkt zum Ziel führenden. Ne? Mhm. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Das heißt also, wir haben es hier einfach mit einem leicht anders getunten Routing-Algorithmus zu tun, der etwas Spezielles für das S-Pedelec hervorbringt. Genauso übrigens, wie es bei den Routing-Algorithmen, die wir einsetzen, beispielsweise für Mountainbike oder fürs Rennrad oder für Alltag versus Freizeit, ja auch immer Unterschiede gibt. Jeder einzelne Routing-Algorithmus für diese unterschiedlichen Anwendungsarten, die ich jetzt gerade genannt habe, auch immer bestimmte Dinge versucht stark zu bevorzugen, also bestimmte Wegqualitäten stark zu bevorzugen und andere zu meiden. Und insofern ist das S-Pedelec-Routing aus dieser technischen Sicht, die du eben angesprochen hast, Thomas, eigentlich gar nicht so was anderes, sondern er ist nur mit anderen Inhalten sozusagen gefüttert.
Aus eurer Sicht, was würdet ihr euch wünschen, dass ich bei der Datengrundlage verbessern soll? Also sprich, wo hat OpenStreetMap, wo hat das große Macken Und wo stoßt ihr da auf Probleme, die ihr hoffentlich irgendwann gelöst haben möchtet?
Diese Frage, Thomas, würde ich gerne zunächst mal als Steilvorlage dazu nutzen, um auch vielleicht mal Danke zu sagen in Richtung OpenStreetMap-Community und in Richtung all derjenigen, die sich hier engagieren, um eine mittlerweile ja wirklich gigantische und total beeindruckende Datengrundlage mit total vielen Details und einer unglaublichen Engmaschigkeit auf die Beine zu stellen.
Ja, ist denn OpenStreetMap so perfekt schon, dass man wirklich sagen kann, Routing funktioniert, das gewünschte Routing funktioniert in 99% der Fälle?
Nö, es ist nicht perfekt. Also es ist in, sagen wir mal, größeren Städten besser als draußen auf dem Land, im ländlichen Raum und dann auch noch in Wald und Feld oder so. Ne? Da wäre es also wünschenswert, dass das Mapping noch besser wird, sicherlich. Und das passiert auch. Das dauert nur, glaube ich, im ländlichen Raum eben etwas länger, weil dort naturgemäß weniger Leute unterwegs sind als in der Stadt.
Also ihr haltet euch ja anscheinend extremst genau an die Vorgaben, also sozusagen ein Stück, eine Fußgängerbrücke, die den Weg extrem verkürzen würde, die nehmt ihr auf Teufel komm raus nicht, während die meisten anderen Routenportale dann einfach sagen, ja, hör zu, hier musst du halt einfach mal schieben, aber es bringt dir 4 Kilometer oder so.
Ja, grundsätzlich machen wir das eigentlich genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also, dass wir so ein kurzes Stück Fußweg oder ein kurzes Stück gegen die Einbahnstraße, bei dem wir dann natürlich auch unterstellen, dass du das brav schiebst.
Weil ich habe gerade nebenher offen, ich kann das Beispiel dann auch mal reinsetzen, den Sebastian-Kneipp-Steg in Würzburg, da führt sogar ein gekennzeichneter Radweg drüber, aber ich kriege das Zwischenziel nicht darauf eingeloggt quasi. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann immer da... Es ist ein maximal schwieriger Spagat, den ihr machen müsst, gerade auch im Rennrad. Wie viel Meter Schotter sind sozusagen okay?
Es könnte einmal mit dem zu tun haben, was ich eben zu OSM gesagt habe. Also, dass hier also etwas anders getaggt ist, als es eigentlich im Idealfall getaggt sein müsste, durch jemanden, der bei OSM aktiv ist. Eine andere Möglichkeit könnte theoretisch sein, dass hier irgendwas verwendet wird, was an Attribut irgendwie neu ist oder was wir nicht richtig auf dem Schirm hatten. Ist tendenziell unwahrscheinlicher, weil wir natürlich auch jetzt schon seit einer ganzen Weile in einem Lernprozess sind und solches Feedback dann auch immer mitnehmen, um natürlich noch zu optimieren. Ne? Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich das subjektive Empfinden. Also Matthias, ich kenne jetzt dieses Beispiel nicht, aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass du jetzt sagst, das ist blöd, so wie wir das bei Auskünften. Andere könnten sagen, mit ihrem Ermessensspielraum, das ist in Ordnung. Das hätte ich jetzt auch genauso erwartet. Und da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Ne?
Klar, aber jetzt die beiden Punkte nochmal zusammenfassen. Also am Anfang hast du gesagt, ganz ursprünglich, ihr kommt aus dem, ihr habt aufgezeichnete Tracks, macht da so eine, neudeutsch gesagt, Heatmap oder Lemming-Navigation habt ihr damals draus gemacht und dann seid ihr mehr und mehr auf die OSM-Karten rübergeschwenkt. Inwieweit verwendet ihr eigentlich heute noch diese Community-Daten für das Routing? Oder verlasst ihr euch komplett auf OSM?
Ja, letzteres. Also da sind ich mit OSM unterwegs, weil OSM, und da passt das Beispiel jetzt gut, was du angeführt hast, weil OSM ja dann eben auch die Information über das Erlaubte beinhaltet. Ne? Ich glaube, es wäre jetzt nicht so ideal, wenn man sich quasi über die Regeln, die es ja auch sinnvollerweise draußen in der Welt gibt, hinwegsetzt und sagt, weil da schon mal viele langfahren, erklären wir das jetzt für legal und geben es dann in unseren Routing-Auskünften auch entsprechend raus.
Das wäre der Punkt, sozusagen zwei Informationen zusammenzufassen. Das eine sagt mir, also meine Nutzer sagen mir, da wird dauernd gefahren. Auf der anderen Seite sagt mir das OSM-Kartenmaterial, das ist aber fein nur ein Fußweg. Dann heißt es im Umkehrschluss, ich muss die Info rausgeben, hör zu, lieber Nutzer, hier musst du aber schieben. Und damit wäre ja quasi beide Sachen auf grün geschaltet.
Das könnte man tun, genau.
Zusammenfassend kann man sagen, ihr nutzt überhaupt keine User-Generated Daten mehr, die in euer Portal hochgeladen werden.
Die nutzen wir nicht zur Optimierung des Routings, aber wir nutzen sie auf eine andere Weise, die auch was mit dem Punkt zu tun hat, über den wir gerade diskutieren. Nämlich sind wir in der Lage, diese Informationen als Rohdaten den Kommunen und Regionen bereitzustellen, die sich um die Planung und Realisierung von Fahrradinfrastruktur kümmern. Und so bekommen wir häufig auch Anfragen von Kommunen und Regionen nach diesen Daten, über die wir gerade sprechen. Also über die Daten, die Navigi-Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen und die dann das reale Verhalten draußen in der Infrastruktur zeigen. Und da ist es dann ja sicherlich auch so, dass solche Strecken, die über illegale Abschnitte führen, sogenannte Desire Lanes, wie man auch heute neudeutsch sagt, finde ich eigentlich einen ziemlich super passenden Begriff. Also solche Desire Lanes sind dann eben ersichtlich und können dann von den Radverkehrsinfrastrukturplanenden anhand unserer Daten auch zur Kenntnis genommen werden. Und dann lassen sich natürlich entsprechende Entscheidungen auch treffen. Also hier muss noch ein Schild hin. Oder, was ich persönlich jetzt noch idealer finde, die Erkenntnis, dass man also bei den Städten beispielsweise sagt, Mensch, hier haben wir offensichtlich einen Bedarf nach besserer Radverkehrsinfrastruktur. Hier bauen wir was aus. Oder wir geben einen bestimmten Abschnitt in einem Park oder wo auch immer das konfliktfrei möglich ist, dann eben für den Radverkehr frei. Und ja, die Tatsache, ob jemand schiebt, wie schnell die Leute unterwegs sind, wo Wartezeiten entstehen, auch all das lässt sich aus unseren Daten ablesen. Und insofern sind die eine, denke ich, wertvolle Hilfe auch bei der Radverkehrsplanung. Und im Übrigen sprechen wir hier auch bei der Gelegenheit nochmal über ein anderes Geschäftskundenstandbein von uns, ne? Dass wir nämlich derartige Informationen auch zur Verfügung stellen können. Natürlich absolut anonymisiert, was jetzt die Nutzerdaten betrifft.
Kriegt keiner Post von Navigi, du bist letztens über die Brücke gefahren und so weiter. Ja. Und jetzt zahl mal bitte.
Nee, keine Sorge. Also das ist uns auch besonders wichtig und schreiben wir uns auch immer auf die Fahne, wenn wir da mit den Kommunen sprechen, dass wir dann natürlich DSGVO-konform sowieso sind, aber auch insgesamt sehr zurückhaltend mit den Daten. Wir schneiden beispielsweise dann die ersten und die letzten 400 Meter aller Aufzeichnungen immer ab und so weiter.
Ihr habt ja im Gegensatz zu anderen oder im Vergleich zu anderen Kollegen auch ein spezielles Modell. Ihr habt nämlich sehr viele Module, die man dann sich einzeln dazu kaufen kann oder eben nicht. Und ich glaube, es sind insgesamt 10 verschiedene Bezahlmodule, die sind alle nicht sehr teuer. Aber ich habe mich gefragt, warum macht ihr das denn nicht so, dass man sagt, okay, ihr habt eine Basisversion und die Pro-Version kostet dann eben 15 Euro mehr und dann ist gut. Also ihr habt euch für den Weg entschieden, man bezahlt für jedes Feature einzeln.
Natürlich bezahlt man, das möchte ich gerne mal ganz kurz vorwegnehmen, bei Navigi nicht für jedes Feature, sondern wir kommen auch erstmal in den Apps mit einem umfangreichen, kostenlosen Basispaket, mit dem man auch schon einiges machen kann.
Das wollte ich genau so sagen. Ihr habt schon wirklich, meines Erachtens, großes Lob, jede Menge umsonst dabei. Also man kann Navigi sehr, sehr gut nutzen, ohne ein Bezahlmodul zu verwenden.
Das geht runter wie Kettenöl, Thomas.
Okay, daher kommt also der Kartenname. Sollte man vielleicht noch aufklären, was dieser Insider jetzt war. Bei euch heißen die Karten nämlich ganz lustig Rückenwind, Muskelkater und Kettenöl.
Ja, genau. Das sind verschiedene Kartenstile, die vom Informationsgehalt eigentlich fast gleich sind, aber ein bisschen anders aussehen. Man kann sich also je nach Geschmack unterschiedliche Kartenstile auswählen. Und dann gibt es jeweils zu diesen genannten Optionen, die du gerade genannt hast, Matthias, gibt es jeweils noch eine Plus-Variante, also Kettenöl Plus, Muskelkater Plus beispielsweise. Und dieses Plus steht immer dafür, dass das offizielle Radwegenetz nochmal deutlich sichtbar darüber gelegt ist. Und dann haben wir in der Tat nicht so die eine Vollversion, die ich mir dann für relativ viel Geld kaufen müsste, sondern wir haben das Ganze etwas anders aufgezogen und sagen, es gibt bei uns eine etwas größere Anzahl von einzelnen In-App-Käufen, Extras nennen wir die bei uns. Und ich kann mir also ganz nach meinem Geschmack dann eben ein Portfolio an Extras zusammenstellen und kaufen, wenn ich das möchte. Und dadurch Naviki so für mich konfigurieren, wie es mir was bringt. Weil ich kaufe mir nur das, was ich auch wirklich brauche. Wir ersparen den Leuten dadurch eine teure Vollversion, die eine große Anzahl von Features möglicherweise auch enthält, die sie gar nicht benötigen, sondern können es ermöglichen, dass man zu einem relativ kleinen Preis Naviki zu der perfekten Fahrrad-App dann jeweils aus persönlicher Sicht macht.
Was charakterisiert eigentlich Naviki? Achim, wem würdest du sagen, würdest du Naviki empfehlen und sagen, das ist genau auf dich zugeschnitten, du bist der richtige Naviki-Typ? Und wo würdest du eher sagen, da nehmt lieber eine andere App?
Ja, ich glaube, man kann schon sagen, Naviki ist jetzt für den Fahrradbereich auch wirklich breit. Also alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, werden, glaube ich, Spaß haben an Naviki und werden sich auch über das Routing freuen können. Also man sagt uns ja nach, das Routing sei besonders gut und liefere quasi per Default, auch ohne dass ich viel machen muss mit Zwischenzielen oder so, gute Ergebnisse. Das kann man, glaube ich, sagen. Dann kann man, glaube ich, sagen, wer gerne auch mal so in den Rückspiegel guckt, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, und gerne in einem Blick sieht, was habe ich eigentlich jetzt so in den letzten Wochen oder Monaten mit dem Fahrrad unternommen. Auch vielleicht so ganz nebenbei im Alltag kann man da entdecken, dass man beeindruckende Anzahlen von Kilometern oder ein beeindruckendes Netz im Sinne einer Heatmap zusammenradeln kann und kann sich darüber freuen. Also wer einfach viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird, glaube ich, auch Freude daran haben, mit Naviki die eigenen Aktivitäten zu dokumentieren. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ansonsten haben wir ein breites Spektrum von Nutzerinnen und Nutzern. Also es sind wirklich die Leute, die im Alltag mal irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad, wo sie vielleicht bisher nicht mit dem Fahrrad hingefahren sind und die dann sehen, boah, super, da gibt es ja eine Route, die hatte ich jetzt gar nicht so in meiner Mental Map, also hatte ich gar nicht im Kopf, und Naviki hat mir da wirklich die Augen geöffnet. Also ich sage mal, von solchen Alltagsnutzungen bis hin zu ich sag mal, Freaks, die ganze Kontinente durchqueren mit dem Fahrrad und Naviki da für so eine sehr weit vorausschauende Planung eben auch nutzen, haben wir unterschiedlichste Nutzerinnen und Nutzer an Bord und ja, insofern ein sehr breites Spektrum.
Also auch beim Thema Zukunft, da ist das Thema, was mich eigentlich im Bereich Naviki am meisten noch fehlt, das Thema Connectivity, also die Verbindung zu anderen Systemen. Ich denke da jetzt mal an ein Garmin Connect IQ Plugin oder eine Integration in Sigma ROX oder Wahoo, um also die geplante Strecke von dem Naviki-Portal auf eine richtige GPS-Navigation drüber zu kriegen. Habt ihr da vielleicht schon was geplant oder ist da schon was in Arbeit?
Es gibt jetzt im Moment nichts, was ich für die Zukunft benennen kann, außer nochmal kurz zurückzuschauen, beziehungsweise auf den Ist-Zustand zu schauen. Bei dem ist es nämlich so, dass wir ja auch heute schon mit dem Coach Smart Display von O-Science beispielsweise eine derartige Konnektivität bieten oder auch mit dem E-Bike-System von der Firma Marquardt.
Vielleicht kannst du uns jetzt einen kleinen Wunsch privat erfüllen, den wir auch bei unserem Weihnachtspodcast immer wieder geäußert haben. Gibt es schon einen Blick so, was es demnächst an Funktionalitäten bei Naviki geben wird?
Ja, wir haben zurzeit in Entwicklung eine Überarbeitung eines sehr zentralen Bereiches, nämlich die gesamte Planungsview, also den Bereich in der App, bei dem ich sage, von wo nach wo ich fahren möchte, und die Darstellung dessen auf der Karte, das überplanen wir komplett. Da gibt es schöne neue Features, die, sagen wir mal, auch mit so ein bisschen KI, kann man sagen, dann dafür sorgen, dass Zwischenziele zunächst mal automatisch intelligent eingefügt werden, dass sich auch bereits vorhandene Routen, die ich von externen Quellen oder aus der Naviki-Routendatenbank oder geteilt von anderen Naviki-Nutzerinnen und Nutzern entgegengenommen habe, dass ich also auch solche Routen sehr komfortabel erweitern kann um Zwischenziele. Da werden wir nochmal eine deutliche Verbesserung bringen. Auch was die Zusatzinformationen dann zu entsprechend geplanten Routen betrifft und so. Und genauso der Bereich, den wir Ergebnisdarstellung nennen, also die Präsentation einer aufgezeichneten Route oder die Präsentation einer Route, die ich mir beispielsweise im Web geplant habe und gespeichert habe, sodass sie über die Naviki Cloud dann auch in der App zu sehen ist. Also wie sieht sowas aus und wie ist es bedienbar, weiterverwendbar? Da sind wir gerade dran, nochmal, wie gesagt, deutliche Verbesserungen zu bauen, die dann, ich hoffe, so im späteren Frühjahr auch in den Apps live gehen werden. Also das ist so ein Bereich. Ja, und dann wird man, denke ich, immer wieder von uns hören, was so Wettbewerbe betrifft. Da starten wir jetzt gerade auch nochmal so eine kleine Kampagne, um das etwas populärer zu machen, sodass also viele Player wie Unternehmen oder auch Kommunen mit einer Wiki-Wettbewerben an den Start gehen, um was für den Radverkehr zu tun. Wir haben reichlich Ideen und auch Lust, das Ganze weiterzuentwickeln und weiterzutreiben.
Welche Möglichkeiten haben denn jetzt zum Beispiel unsere Hörer, wenn die eine Idee, einen Wunsch haben? Habt ihr da irgendwie ein Portal oder was, wo man seine Wünsche einstellen kann und bestehende Wünsche hochvotet oder solche Geschichten?
Wir haben verschiedene Support-Kanäle, über die wir sowas gerne entgegennehmen. Dann auch natürlich so intern aufbereiten, dass uns da nichts durch die Lappen geht. Und da haben wir schon einen Blick drauf.
Also einfach am besten über die Support-Kanäle eine Mail schicken.
Genau, genau.
Also ich habe keine weiteren Fragen an Achim. Matthias, du noch?
Höchstens noch die klassische Bewerbungsgeschichte. Du bewirbst dich ja um Nutzer. Wo seht ihr euch mit Naviki in 5 Jahren?
Also es geht seit vielen Jahren oder eigentlich die ganze Zeit permanent bergauf. Wir hoffen, dass wir insgesamt einen Beitrag auch dazu leisten, dass der Radverkehr immer ernster genommen wird, sich so Infrastrukturangelegenheiten weiter verbessern und sagen wir mal, das Radverkehrsklima insgesamt auch durch unseren Beitrag, das ist sicherlich nicht, muss man sicherlich auch ganz andere Stellschrauben betätigen, aber sagen wir mal, durch die Augen, die wir Menschen öffnen können, durch sowas wie Naviki, hoffen wir eben, wie gesagt, auch einen Beitrag dafür zu leisten, dass das Fahrrad immer ernster genommen wird und einen immer höheren Verkehrsanteil auch hat.
Das war schon ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, Matthias, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann bedanken wir uns bei Achim, dass er uns diesen Einblick gewähren konnte. Achim, das fand ich echt toll.
Super, vielen Dank.
Ich danke euch.
Und wir sagen zu unseren Hörern, schön, dass ihr dabei wart. Matthias gibt jetzt noch Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt.
Ja, liked uns auf iTunes oder der Plattform, auf der ihr uns hört. Lasst auch mal einen Kommentar da. Ansonsten immer gerne gehört Sprachnachrichten an uns mit Fragen. Auch dazu sind wir offen und können da mal spezielle Hörerfragen beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ziel angekommen und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Du hast dein Ziel erreicht, würde es jetzt bei Naviki heißen.
So heißt es auch bei uns. Du kennst unseren Abspann. Achim, dir nochmal vielen Dank. Matthias, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Liebe Hörer, macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.